So, dass ich hier stehe, bedeutet, dass der zweite Teil der Freizeit angefangen hat. Von nun an müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Und wir werden uns die zweite Hälfte der Passionsgeschichte angucken. Heute Morgen Markus Kapitel 14, die Verse 43 bis 65. Wir wechseln jetzt ins Markus-Evangelium. Die Geschichte bleibt dieselbe. Und auf dem Handout, was ich euch gemacht habe, auf allen vier Handouts zu den vier Bibelarbeiten, die ich machen werde, habe ich jeweils Fragen formuliert. Das sind keine Fragen für eine Gruppenarbeit, sondern das sind sozusagen Fragen, die ihr beantworten sollt, während ich hier spreche und die euch so ein bisschen helfen können, dran zu bleiben. Das heißt, wenn ihr diese Fragen beantworten könnt, dann heißt das, dass ihr gut aufgepasst habt. Bevor wir loslegen, lese ich uns aus Markus Kapitel 14 Gottes Wort vor, die Verse 43 bis 65. Und sogleich, als er, also Jesus, noch redete, erschien Judas, der einer der Zwölf war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's. Den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Doch damit die Schriften erfüllt werden, da verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug, und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinengewand zurück, und entblößt floh er von ihnen. Und sie führten Jesus ab zum Hohenpriester, und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und Jesus folgte ihm von ferne, Petrus folgte ihm von ferne, bis hinein in den Hof des Hohenpriesters. Und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden keines. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und ihn in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Heute wollen wir es ein bisschen anders machen als die letzten Male. Bei den letzten Malen haben wir immer die Gruppenarbeit am Ende gemacht. Dieses Mal habe ich eine Aufgabe für euch am Anfang. Und zwar tut ihr euch gleich einfach so in Dreier- oder Vierergruppen zusammen, am besten irgendwie, wie ihr sitzt. Und ihr seht schon auf euren Handouts, dass wir uns heute in diesen Versen drei Gruppen angucken wollen. Einmal die Juden. Mit den Juden meine ich jetzt nicht alle möglichen Juden. Jesus war ja auch Jude, die Jünger waren auch Juden. Mit den Juden meine ich hier die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die hier Jesus umbringen wollen und alle, die auf ihrer Seite stehen. Es war ein Großteil des Volkes, aber eben nicht alle. Also die erste Gruppe sind die Juden, die wir uns angucken wollen. Die zweite Gruppe sind die Jünger. Die tauchen hier gar nicht mehr so groß auf, nur am Anfang. Aber die Jünger sind die zweite Gruppe und die dritte Gruppe ist nur eine Person. Das ist Jesus selbst. Und eure Aufgabe jetzt am Anfang ist, dass ihr euch einfach mal diese drei Personengruppen anguckt, in den kleinen Gruppen, und einfach mal 5 Minuten rausschreibt, was euch zu diesen drei Personengruppen auffällt. Wie sind die so? Was machen die? Wie handeln die? Was charakterisiert die hier in unseren Versen? Okay? Gut. Dann machen wir mal weiter, auch wenn ihr vielleicht noch nicht ganz fertig seid. Ich hoffe, das hat einfach dazu gedient, dass ihr euch nochmal intensiver jetzt schon mit dem Text auseinandergesetzt habt. Und wenn wir jetzt uns gleich die drei Gruppen anschauen, vielleicht einiges wiederentdeckt, was ihr eben schon zusammen in der Gruppe erarbeitet habt. Wisst ihr, es gab schon immer in der Weltgeschichte Kriege. Ja, der erste Krieg der Weltgeschichte ist der von zwei Brüdern untereinander, Kain und Abel, die sich gegenseitig, oder wo der eine den anderen umgebracht hat, weil er eifersüchtig war. Und seit dieser Geschichte von Kain und Abel gibt es in dieser Welt Kriege. Aber die meisten Kriege, die es in dieser Welt gab, die sehen immer ungefähr so aus. Da gibt es Armee A und es gibt Armee B. Und Armee A und Armee B können sich aus irgendeinem Grund nicht leiden. Und wenn es ist, dass die beiden Könige, die beiden Anführer, die beiden Präsidenten irgendwie Stress miteinander haben, also müssen Armee A und Armee B gegeneinander kämpfen, dann geht dieser Krieg 1 Monat oder 1 Jahr oder 5 Jahre oder wie lange auch immer und dann irgendwann gewinnt die stärkere Armee. So gehen Kriege in der Weltgeschichte eigentlich fast immer. Damals vor 2000 Jahren, hier in unserer Geschichte, befinden wir uns auch in einem Krieg. Aber der Krieg ist irgendwie anders als die Kriege, die man normal so kennt. Damals, hier in unserer Geschichte, geht es darum, dass eine Gruppe von Menschen, die religiöse Elite damals in Israel, also die Schriftgelehrten und die Pharisäer, aber auch eine immer wachsende Zahl von normalen Menschen, einer Person den Krieg erklärt haben, nämlich Jesus. Sie hassten ihn so sehr, dass sie ihn töten wollten. Und wir würden ja denken, okay, das sollte ja eigentlich möglich sein. Also wenn sich eine Gruppe Menschen zusammentut, Hunderte, Tausende, gegen einen einzigen Menschen, das muss doch klappen. Und wir werden heute sehen, dass das ein aussichtsloser Krieg war. Aber nicht ein aussichtsloser Krieg für die eine Person, wie wir denken würden, sondern ein aussichtsloser Krieg für die Hunderte, für die Tausende von Leuten, die dieser Person den Krieg erklärt hatten. Wisst ihr, die Evangelien, die zeigen uns am Anfang, dass wir in einer Welt leben, die in der Dunkelheit ist. Die Völker kannten Gott nicht. Und es gab nur ein einziges Volk, das kannte Gott. Das lebte im Licht. Es waren die Juden, das Volk Israel. Aber anstatt wirklich Licht zu sein für die Welt, waren sie fast so schlimm wie die anderen Völker um sie rum. Sie waren kein Licht für ihre Umgebung, sie waren nicht besser. Und im Prinzip war sich die ganze Welt einig, wir sind gegen Gott. Ja, die Juden und der Rest der Welt waren zwar uneinig, wie man das ausdrückt, aber im Prinzip waren sie alle gleich. Sie lebten nicht so, wie Gott es wollte, und sie hatten sich ihr eigenes Reich geschaffen. In Psalm 2 wird es mal so ausgedrückt, da fragt der Mann, der diesen Psalm geschrieben hat, warum toben die Heiden, also die, die Gott nicht kennen, und murren die Völker so vergeblich? Die Völker der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und mit seinem Gesalbten meint dieser Psalmschreiber schon Jesus. Die Menschen haben sich zusammengetan, um gegen diesen Jesus zu sein. Warum? Weil er ihr eigenes Reich angegriffen hat. Sie haben sich so schön ihr eigenes Königreich gebaut und Jesus kam da rein und hat gesagt, so nicht, liebe Leute. Jesus war der Sohn Gottes. Er war der Inbegriff von Stärke und Macht. Und dieser Gott wurde Mensch und kam in das Reich dieser Welt, was sich die Leute so schön gebaut hatten, ist da rumgelaufen und hat ihnen was erzählt. Er hat ihnen erzählt, mit eurem Reich stimmt was nicht. Kommt in mein Königreich. Und plötzlich waren da zwei Königreiche und wir haben diese Kriegssituation, die ihr kennt. Ja, Armee A, Armee B, plötzlich dachte sich, vor allem die Leute, die sich gesagt haben, wir wollen unser eigenes Reich aufbauen, das kann nicht sein. Dieses neue Königreich, das müssen wir bekämpfen. Und tatsächlich sind viele Leute zu ihm gelaufen, zu Jesus, und haben gesagt, das wollen wir auch, wir wollen auch ein neues Reich. Wir haben irgendwie gemerkt, dieses alte Königreich, was hier die Pharisäer und die Schriftgelehrten aufgebaut haben, das ist nicht richtig. Sie haben sich vorgestellt, Jesus würde jetzt kommen, würde aufräumen, würde allen zeigen, wo der Hammer hängt, würde vor allem endlich die Römer aus Israel raustreiben, würde sich in Jerusalem auf den Thron setzen und würde von da an herrschen und sie alle würden in Friede und in Freude für den Rest ihres Lebens auf der Erde ein Leben in Saus und Braus leben. Aber Jesus verkündigte zwar ein Königreich, aber machte ziemlich schnell deutlich, ich bin nicht der König, den ihr erwartet. Ich bin nicht der König, wie ihr euch einen König vorstellt. Ja, wenn wir uns Jesus so angucken, wo wurde er geboren? Ja, die Weisen aus dem Morgenland suchten ihn in einem Palast, aber er wurde in einem ärmlichen Stall geboren. Seine Eltern waren unbedeutende Leute und er selbst war vom Beruf ein einfacher Zimmermann. Er konnte Wunder vollbringen, stand sogar über den Naturgesetzen. Aber die Leute fragten sich, warum? Ja, wenn er doch sogar den Wind befehligen kann und Tote auferwecken kann, warum gründet er nicht ein Königreich? Warum schmeißt er nicht die Römer raus? Warum nicht? Und viele Juden konnten das nicht verstehen und hassten ihn deshalb. Wisst ihr, das Königreich, was Jesus brachte, das sah äußerlich sehr schwach aus. Man könnte auch denken, wenn man so die Evangelien oberflächlich liest, dass seine Waffen, um dieses Reich auszubreiten, seine Wunder waren. Aber er selbst sagte, die Wunder sind nur dazu da, dass ihr mir glaubt. Meine eigentliche Waffe ist das Wort, was ich euch predige. Jesus sagte immer wieder, das Königreich, mein Königreich ist ein Königreich, was eure Vorstellung von Königreich vollkommen auf den Kopf dreht. Und das gilt für damals, das gilt aber übrigens auch für uns heute. Und hier am Ende von der Geschichte von Jesus, da sieht das alles noch viel bitterer aus als am Anfang. Ja, da erscheint dieses Reich dieser Welt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und mit ihnen die Römer und alle, die gegen Gott sind, noch viel stärker als am Anfang. Und Jesus steht da irgendwie nur schwach und hilflos. Aber das ist eben nur der äußere Schein. Wenn wir genauer hingucken, sehen wir, dass die scheinbar Starken eigentlich Schwache sind und der scheinbar Schwache, nämlich Jesus, eigentlich der Starke ist. Und deswegen habe ich die Bibelarbeit heute so ganz komisch und verdreht genannt, starke Schwache und ein schwacher Starker. Und wir wollen uns jetzt die drei Gruppen angucken, die ihr euch eben schon angeguckt habt. Und als erstes wollen wir anfangen mit den Jüngern, den starken Schwachen. Sie sahen stark aus, aber sie waren in Wirklichkeit schwach. Wir lesen in Vers 43, in dem ersten Vers von unserem Abschnitt, und sogleich, als er noch redete. Ja, Jesus war in diesem Garten, er hatte dort gebetet, das hatten wir gestern Abend. Und jetzt steuert auf Jesus und seine Jünger in der Dunkelheit ein kleiner Trupp mit Fackeln zu. Und an der Spitze war, und es war das Tragischste an dieser ganzen Situation, Judas, einer der 12 Jünger. Ja, vor wenigen Stunden hatte er mit Jesus noch das Passafest gefeiert. Und jetzt kam er zusammen mit Vertretern der obersten Juden, um ihn an diese Leute zu verraten. Ja, wir könnten sagen, er hat immer nur äußerlich zum Reich Gottes gehört und jetzt hatte er die Seiten gewechselt. Jetzt hatte er sich dahin gesellt, wo sein Herz die ganze Zeit eigentlich in Wirklichkeit war. Und die Frage ist, warum brauchten die Juden eigentlich Judas, um Jesus zu finden? Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Also, ich meine, Jesus war ja jetzt nicht jemand, der sich die ganze Zeit versteckt hat. Jesus ist jeden Tag in der ganzen Woche vor seiner Gefangennahme jeden Tag in den Tempel gegangen. Die Situation war schon relativ aufgeheizt. Man hätte Jesus vermutlich empfohlen, Jesus, mach mal halblang, heute am Donnerstag bleibst du mal lieber zu Hause. Die Stimmung in Jerusalem ist gerade nicht so positiv. Du hast gerade 3 Tage lang die Pharisäer beleidigt. Pass mal lieber auf. Jesus ist trotzdem am Donnerstag wieder in den Tempel gegangen, hat sich wieder mit ihnen angelegt.
Und die Stimmung war schon relativ explosiv.
Wofür brauchten die Juden Judas, um ihn jetzt zu finden? Dazu muss man wissen, es gab erstens damals keine Straßenlaternen. Das heißt, wenn man nicht gerade eine Fackel dabei hatte, war es tatsächlich auch in der Stadt stockfinster. Das können wir uns heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Die Alternative wäre gewesen, ihn bei Tag zu finden. Das hätten die Juden auch ohne Judas geschafft. Das Problem war, wie die Stimmung in der Stadt tatsächlich war, war super schwer einzuschätzen. Die Stadt war proppenvoll, weil ganz, ganz viele Juden aus ganz Israel und aus der ganzen Welt nach Jerusalem gekommen waren zum Passafest. Es hatten die Jünger ja auch mit Jesus an diesem Abend gefeiert. Das heißt, die Stadt war riesig voll. Eine Woche vorher war Jesus in die Stadt einmarschiert auf diesem Esel. Alle hatten ihm zugejubelt. Und in dieser Woche hat sich die Stimmung gegen Jesus gedreht. Warum? Weil sie gedacht haben, er kommt jetzt endlich, nachdem er 3 Jahre nur durch die Gegend gezogen ist und gepredigt hat, jetzt macht er endlich ernst und schmeißt die Römer aus Jerusalem raus. Aber anstatt die Römer aus Jerusalem rauszuschmeißen, ist er in den Tempel, hat dort die Händler rausgeschmissen, hat sich mit den Pharisäern angelegt. Die Leute haben gedacht, was macht er da? Ja, er könnte hier einmal so machen und der Pilatus und seine ungeliebten römischen Truppen würden einfach rausfliegen. Und er legt sich mit den Pharisäern. Was macht er da? Und deswegen hat sich die Stimmung in dieser Woche gegen ihn gedreht. Aber was die obersten Juden nicht einschätzen konnten, war, wie war denn jetzt so die Verteilung von den Jesus-Fans und den Jesus-Gegnern? Das konnten sie einfach nicht einschätzen. Und deswegen hatten sie Angst davor, dass es einen Aufstand gibt, wenn sie Jesus festnehmen. Dass Jesus immer noch so viele Fans hatte, dass es nicht funktionieren würde. Und deswegen haben sie beschlossen, wir nehmen ihn bei Nacht fest. Aber gut, wo ist Jesus in der Nacht? Ich meine, er hat in Jerusalem nicht gewohnt. Das heißt, er hatte jetzt keine Adresse, wo man einfach hingehen konnte. Und da war jetzt Judas enorm hilfreich. Denn Judas kannte diese ganzen Orte. Der wusste, okay, wenn Jesus mit seinen Jüngern einen entspannten Abend verbracht hat oder in dem Fall eben das Passafest gefeiert hat, dann ist er meistens danach noch in den Garten gegangen, hat vielleicht ein bisschen mit seinen Jüngern geredet oder eben hier gebetet. Da kann man ihn festnehmen. Und tatsächlich, es gelang ihm mit diesem Trupp, der ausgezogen war, um Jesus festzunehmen, Jesus zu finden. Er war dort, wo Judas das erwartet hatte. Und natürlich waren dort mehrere Leute. Und um jetzt in der Dunkelheit diesem Truppsoldaten eben deutlich zu machen, wer Jesus war, hat er ihn geküsst. Was ist so interessant an dieser Truppe von Männern? Sie kommt auf Jesus und seine Jünger zu und in der Hand hatten sie Stöcke und Schwerter. Das lesen wir einmal in Vers 43 und wenn ihr reinguckt, lesen wir es nochmal in Vers 48. Und ein Tipp für euer Bibellesen, wenn ihr in der Bibel so eine Geschichte lest und sowas wird so extrem betont, dann solltet ihr immer gut aufpassen, dann hat das eine Bedeutung. Ja, man könnte ja sagen, wieso steht das da zweimal? Das würde doch einmal reichen und eigentlich würde es sogar reichen, wenn es da gar nicht steht. Denn wenn ein Trupp Soldaten in der damaligen Zeit durch die Gegend läuft, na, was haben die wohl dabei? Wahrscheinlich ein Schwert. Ja, ist es nicht selbstverständlich, dass sie ein Schwert dabei haben? Aber wie gesagt, wenn die Bibel sowas scheinbar Nebensächliches so stark betont, dann ist es wichtig, dann sollten wir etwas lernen. Und ich glaube, die Lektion ist in diesem Fall, hey, guckt euch mal diese bekloppten Soldaten an. Die kommen tatsächlich auf die Idee, den Schöpfer dieser Welt, den Sohn Gottes, mit Stöcken und Schwertern gefangen zu nehmen. Die wollen in diesen Krieg gegen den Sohn Gottes ziehen, mit Stöcken und mit Schwertern. Wie lächerlich. Dann geht Judas auf Jesus zu, küsst ihn. Ja, das klingt für uns seltsam. Wir würden das heute nicht so machen. Damals ist das so ungefähr die Form von so einem Check oder so, ja? Oder einer Umarmung, das war ganz normal. Es war nicht seltsam, also die Leute haben nicht komisch geguckt, aber dafür war es grausam. Ja? Es ist eine Geste der Vertrautheit, der Freundschaft und Judas verdreht sie, um Jesus damit an seine Feinde zu verraten.
Das war das Zeichen, was Judas mit den obersten Juden ausgemacht hatte. Er hatte zu ihnen gesagt, den ich küssen werde, der ist's, den er greift und führt ihn sicher ab. Und genau das tun sie dann auch. Ja, sie nehmen Jesus fest in Vers 46. Und das Wort, was hier mit festnehmen übersetzt ist, das sollten wir uns nochmal genauer angucken. Denn genau wie diesen Ausdruck Schwerter und Stöcke kommt das nochmal vor. In Vers 49 nämlich, dort sagt er, täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht ergriffen. Und dieses Wort für festnehmen und ergreifen ist im Original dasselbe. Und das heißt eigentlich besiegen oder beherrschen. Ja, das ist das, was ein König tut mit seinen Untergebenen. Ein König mit Leuten, die er voll unter Kontrolle hat. Und für jeden, der das liest, so oberflächlich, oder der das damals beobachtet hat mit seinen eigenen Augen, dem ist völlig klar. Ja, das ist logisch. Da sind die starken Leute mit ihren Schwertern und ihren Stöcken. Und die ergreifen, die besiegen, die beherrschen den Schwachen. Aber wir sollten mal kurz drüber nachdenken. Der Herrscher, der Schöpfer der Welt wird beherrscht und wird besiegt von seinen Feinden. So sah es aus. Ja, für alle damals. Für jeden, der das so oberflächlich liest, heutzutage auch. Ja, wenn man so Berichte liest über Jesus, die so Historiker geschrieben haben, die jetzt keine Christen sind, die schreiben dann, ja, da war dieser Jesus und der hatte große Visionen und der wollte was verändern in Israel, weil ihm die Gesellschaft nicht gefallen hat. Und dann, ja, am Ende ist es halt tragisch geendet. Da hat er halt die falschen Leute provoziert, da hat er sich wahrscheinlich nicht sagen lassen. Mach mal ein bisschen ruhig. Hat es halt übertrieben und dann ist er halt tragisch gestorben. Das war's dann. Ja, so wird auch heute Jesus noch oft beschrieben. Und kaum hatten die Soldaten dann Jesus gefangen genommen, führten sie ihn zum Haus des Hohepriesters Kaiaphas. Und jetzt wird es kompliziert. Ja, die Juden konnten Jesus nicht sofort umbringen. Zwei Gründe. Erstens, auch nach jüdischem Gesetz musste es einen Prozess geben, bevor jemand umgebracht werden durfte. Und zweitens waren ja die eigentlichen Herren in Israel nicht die Juden, nicht der hohe Priester und seine Leute, sondern die Römer. Die Römer haben gesagt, ja, also bevor wir jetzt 1000 Römer hinschicken und hier ein komplettes Gerichtswesen aufbauen in Israel, um hier alle Prozesse zu machen, machen wir es einfach so. Die Juden dürfen einfach alle Prozesse selber führen, es sei denn, sie wollen einen umbringen. Das müssen sie dann uns überlassen. Ja, also wenn in Israel jemand was geklaut hat, dann kam er vor ein jüdisches Gericht. Aber sobald jemand irgendwas getan hat, wofür er hätte umgebracht werden sollen, dann mussten die Juden bei den Römern bitten und sagen, ey, wir haben hier einen ganz bösen Mann, bitte bringt ihn für uns um. Und das oberste jüdische Gericht jetzt, was sozusagen über alle Sachen entscheiden durfte, außer über Todesurteile, das war der Hohe Rat. Und der oberste Richter des Hohen Rates war der Hohepriester. Und dann gab es noch ungefähr 70 Leute von den Sadduzäern und den Pharisäern, die den Hohen Rat bildeten und dann eben in diesem Prozess entschieden. Und in jedem Rechtsstaat heute und auch im Alten Testament, im Gesetz der Juden, steht drin, wie so ein Prozess zu laufen hat. Ja, es muss Beweise geben, vor allem müssen Zeugen gehört werden und diese Zeugen müssen übereinstimmende Aussagen treffen. Und dann erst darf jemand verurteilt werden. Dieser Prozess hier bei Jesus war völlig anders. Man merkt von Anfang an, wenn man das liest, das Urteil stand schon vorher fest. Sie wussten, okay, am Ende wird das Todesurteil stehen, egal was er sagt. Und das wird dann auch sehr betont, wie die Juden, wie der Hohe Rat versuchte, das sozusagen alles so zu machen, dass auf jeden Fall am Ende das Urteil steht, er muss sterben. Ja, Vers 56, wenn ihr mal guckt, viele legten ein falsches Zeugnis ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Vers 57, sie legten ein falsches Zeugnis ab. Vers 59, ihr Zeugnis war nicht übereinstimmend. Ja, jeder, der das beobachtet hat, hätte sich vermutlich gedacht, also wer dieser Jesus ist, keine Ahnung, der hat schon so ein bisschen, ja, seltsamer Typ. Aber das mit dem Prozess stimmt auch nicht. Ja, und zwischendrin in dieser Beschreibung von diesem Prozess, voll von Lügen und falschen Zeugen, bekommen wir einen Einblick in die Art und Weise, wie sie logen. Hier wird gesagt, Jesus hat gesagt, also kommt ein Zeuge und sagt, Jesus hat gesagt, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn wir jetzt mal ins Johannesevangelium gucken, Kapitel 2, Vers 19, da hat Jesus tatsächlich sowas Ähnliches gesagt. Aber was hatte Jesus gesagt? Er hat gesagt, zerstört ihr diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Ja? Dieselben Worte ungefähr, völlig unterschiedliche Bedeutung. Das heißt, es wurde alles so getan, dass auf jeden Fall am Ende das Todesurteil steht. Und deswegen war die Verhandlung auch gar nicht so entscheidend. Markus protokolliert uns hier nicht mit, ganz im Einzelnen, wer was wann gesagt hat. Das ist gar nicht so wichtig, weil das Urteil stand eh fest. Und trotzdem ging es nicht so richtig voran. Dann hat der Hohepriester irgendwann entschieden, ich packe die Sache selber an. Und er stellt sich in die Mitte des Raumes und fragt, antwortest du nichts auf das, was sie gegen dich aussagen? Und Jesus sagte immer noch nichts. Und dann stellte der Hohepriester die entscheidende Frage. Und eins muss man ihm lassen, er hat begriffen, worum es eigentlich geht. Das ist gleichzeitig bewundernswert, aber auf der anderen Seite auch erschreckend. Denn obwohl er begriffen hat, worum es eigentlich geht, war er trotzdem gegen Jesus. Und er fragt dann Jesus, bist du der Messias und der Sohn des Hochgelobten? Ganz kurz, Messias und Sohn des Hochgelobten waren 2 Titel, die es im Alten Testament gab. Dieser Messias und der Sohn des Hochgelobten, die sind verheißen worden. Und Jesus hatte immer wieder für sich in Anspruch genommen, genau diese Person zu sein. Und dieses Mal sagt Jesus etwas. Vorher hat er nichts gesagt, jetzt sagt er etwas und er sagt, ja, du sagst es, ich bin es. Und das brachte den Hohen Rat zum Beben. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, die 70 Leute standen auf, sind wütend geworden und der Hohe Priester hat sein Gewand zerrissen. Das war damals so der Ausdruck der höchsten Empörung. Ja, das kostbare Gewand, was der Hohe Priester anhatte, hat er einfach zerrissen und er schrie, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Und was die anderen meinten, war ziemlich eindeutig, stand ja auch schon fest. Einstimmig wurde Jesus zum Tod verurteilt. Ja, was wir hier sehen, ist, dieser Hohe Rat zeigt Stärke nach außen. Aber noch immer begriffen diese Menschen nicht, dass sie sich mit dem Falschen angelegt hatten. Sie beherrschten ihn, sie hatten Macht. Sie konnten mit ihm machen, was sie wollten. Aber das war alles nur das, was vor Augen war. Denn der Einzige, der wirklich stark war, war der augenscheinlich Schwächste. Und bevor wir zu ihm kommen, wollen wir uns im 2. Punkt erstmal eine andere Gruppe von Menschen angucken, die hier gar nicht so die große Rolle spielt. Aber wir fragen uns, wo sind die eigentlich die ganze Zeit am Ende? Nämlich die Jünger. Ich habe sie genannt Schwache ohne Stärke. Oder wir können auch sagen Schwache. Ja, wir gehen noch mal ein paar Stunden zurück. Jesus hatte mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert und dann war er mit ihnen spazieren gegangen. Und plötzlich, so mitten auf dem Weg, schockierte er sie mit einer Ankündigung. Das war nicht das erste Mal, dass er etwas sagte, was den Jüngern nicht gefiel, aber dieses Mal war es besonders. Er sagte, ich werde sterben und er sagte, es wird übrigens in dieser Nacht passieren. Ja, stellt euch vor, ihr lauft hier durch den Wald heute Abend beim Nachtgeländespiel und plötzlich sagt das die Person neben euch zu euch, ja? Wir wussten ja, Jesus hat da irgendwas vor und da wird irgendwas passieren, aber heute Nacht, das ist schon ein bisschen plötzlich. Und übrigens, sagt Jesus, ihr werdet mich alle verlassen. Ja, ich werde umgebracht und keiner von euch wird zu mir stehen. Und Petrus. Die anderen vielleicht, aber ich niemals. Also ich mache sowas nicht. Und darauf sagt Jesus zu ihm, Verse 30 und 31 sind das von Markus 14. Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Ja, Petrus, mach mal langsam. Petrus, Vers 31.
Er aber sagte desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen.
Ja, und dann waren die anderen 10 und sich das angehört und haben gedacht, ja, also da können wir jetzt dem Petrus nicht nachstehen und kommen zu ihm und sagen, ja, Jesus, wirklich, wir sehen das wie Petrus.
Dann kam diese Geschichte mit den Beten. Und schon da haben ja die Jünger versagt. Jesus hat gesagt, wacht und betet. Und sie sind immer wieder eingeschlafen.
Und dann in dem Moment, als Jesus das dritte Mal gebetet hatte und das dritte Mal zurückkommt und sie wieder aufwecken muss, da kommt dieser Trupp mit den Schwertern und den Stöcken.
Und die Jünger, müsst ihr euch vorstellen, die sahen diese Männer mit den Waffen.
Sie hatten ja 2 Schwerter, hatten wir ja bei Lukas. Trotzdem machte sich bei ihnen die blanke Angst breit. Ja, eben hatten sie noch die große Klappe gehabt. Und jetzt lesen wir kein Wort von den Jüngern.
Ja, das Ganze jetzt passiert zwischen diesem Trupp und Jesus erstmal.
Vermutlich haben sie in diesem Moment begriffen, dass all das, was sie sich vorgestellt hatten und was sie sich erträumt hatten mit Jesus, dass das nicht in Erfüllung gehen würde.
Wisst ihr, im Grunde waren die Jünger gar nicht so anders als die Pharisäer und die Schriftgelehrten und der Hohe Rat.
Ja, auch sie wollten ein irdisches Königreich mit Jesus als König.
Erinnert ihr euch an die Geschichte, die Ludwig erzählt hat? Ich glaube, am Montag war es, wo die Jünger sich gestritten haben, wer der Größte von ihnen ist. Das war am selben Abend gewesen. Und natürlich haben sie nicht gesagt, wer ist der Größte im Himmel, sondern sie haben gedacht, okay, demnächst ist Jesus König in Israel, da braucht er ja schon so einen Hofstaat. Also mal mindestens so einen Mundschenk und so einen obersten Minister und so einen Heerführer und all solche Leute. Aber wer darf denn da der Erste sein in diesem Königreich, was Jesus gründet?
Und in diesem Moment, als sie den Trupp mit Schwertern und Stöcken gesehen haben, haben sie vermutlich begriffen, okay, das mit unserem Ministerposten und mit unserem Mundschenkposten, das wird erstmal nichts.
Ja, sie wollten genau wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten und der Hohepriester Macht und Besitz und Ansehen und Reichtum. Und Jesus hatte immer wieder gesagt, dass es in seinem Reich um solche Dinge nicht geht. Bei ihm geht es um Dienen. Lektion von demselben Abend.
Aber das wollten sie entweder nicht hören oder sie haben es nicht verstanden.
Auf jeden Fall brach in diesem Moment ihre Traumwelt zusammen. Ein Häufchen von 12 Leuten, ja, 11 Jünger plus Jesus, gegen einen Trupp schwer bewaffneter Soldaten.
Sie wussten, Jesus hatte verloren und wir gleich mit.
Aber da gab es ja noch den einen Jünger, ja, der immer nicht aufgegeben hat. Der immer die größte Klappe hatte. Und der jetzt auch seine eigene Vorstellung vom Reich Gottes nicht aufgeben wollte.
Also, okay, stimmt das also nicht so, was Jesus gesagt hat, aber okay, ich werde auf jeden Fall so lange kämpfen, bis ich hier untergehe.
Nimmt sein Schwert und haut dem Knecht des hohen Priesters das Ohr ab.
Ja, Vers 47.
Petrus, es steht hier nicht, dass es Petrus war, aber Johannes berichtet uns, dass es Petrus war, daher wissen wir das.
Ja, und es war ein letzter verzweifelter Versuch, das zu retten, was verloren schien.
Ja, während der Hohe Rat mit Schwertern und Stöcken gegen Jesus in den Krieg zog, wollte Petrus mit Schwertern und Stöcken das Reich Gottes verteidigen.
Aber Jesus macht deutlich, man kann nicht mit Gewalt und mit Macht und mit menschlicher Stärke das Reich Gottes verteidigen. Man kann es mit Schwertern und Stöcken nicht besiegen. Aber man kann es mit Schwertern und Stöcken auch nicht verteidigen.
Okay, der letzte Versuch war also gescheitert. Jesus hatte verloren. Aber vielleicht können wir ja doch noch was bewegen, nur nicht hier. Also laufen wir weg.
Ja, der Angriffsversuch hat nicht funktioniert, also Flucht.
Zacharja hat es angekündigt, dass Jesus alle verlassen werden. Jesus hatte es aufgegriffen, Es ist den Jüngern angekündigt, ihr werdet mich in dieser Nacht alle verlassen, wie Zacharja gesagt hat. Und jetzt erfüllte es sich. Und dann, nachdem wir das gelesen haben, kommen die Verse 51 und 52. Ich lese sie uns nochmal vor. Wir fangen an in Vers 50. Da verließen ihn alle und flohen, das hatten wir. Und dann Vers 51, und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug, und die jungen Männer ergriffen ihn. Aber er ließ das Leinengewand zurück und entblößt floh er von ihnen. Ja, ein gewisser Mann. Er ist einfach da. Ja, die Jünger waren ja schon weg. Und wahrscheinlich hielten ihn die Soldaten ebenfalls für einen Jünger und wollten jetzt wenigstens ihn gefangen nehmen, der da am längsten noch rumstand. Und sie bekommen nur seinen Mantel zu fassen. Das Dumme war, mehr hatte er auch nicht an. Und er reißt sich los und rennt dann nackt weg durch die Nacht. Die Frage ist, wer ist dieser Mann? Wir wissen es nicht. Aber die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass dieser Mann der Markus ist, der dieses Evangelium geschrieben hat. Ja, und wenn das so ist, dass es Markus ist, weil das ist die einzige schlüssige Erklärung, warum er diese Geschichte erwähnt, dann haben wir folgende Situation. Ja, das einzige Mal, dass Markus sich in seinem Evangelium, ja, das ja so schön Markus-Evangelium heißt, das einzige Mal, dass er sich erwähnt, dass er sich selbst reinschreibt, das ist die Begebenheit, wo er splitterfasernackt in die Dunkelheit flieht und Jesus im Stich lässt. Stellt ihr euch mal vor, ihr hättet so ein Evangelium geschrieben, so das Noah-Evangelium oder Elias-Evangelium oder so. Und ihr würdet euch denken, ich schreibe da eine Begebenheit von mir selbst rein, also dass ich auch mal Jesus gesehen habe. Ich glaube, ihr würdet alle nehmen, aber die würdet ihr nicht nehmen. Ja, und ich glaube, Markus zeigt uns durch diese Geschichte hier, wo wir uns selbst im Evangelium wiederfinden können. Wo unser Ort in Gottes Geschichte ist. Ja, unser Ort, wir wollen immer die Helden sein. Ja, wie die Jünger, ja, wir wollen der Größte sein im Reich Gottes. Und Markus sagt, eigentlich sind wir Menschen, die im entscheidenden Moment nicht treu zu Jesus stehen, und wegrennen und lieber splitterfasernackt durch die Nacht rennen, als treu zu Jesus zu stehen. Ja, genau wie Markus sind auch wir immer wieder Jesus gegenüber untreu. Und wenn es sich tatsächlich um Markus handelt, ich weiß es nicht mit Sicherheit, dann sagt er uns mit dieser Begebenheit, der Held in meiner Geschichte, in meinem Markus-Evangelium, der bin nicht ich selbst. Und diese ganze Gefangennahme, die fand in einem Garten statt. Und Ludwig hat es schon gesagt, dieser Garten erinnert uns an einen anderen Garten. Ganz am Anfang der Bibel gibt es einen Garten und in diesem Garten hatten Menschen den Auftrag, treu zu Gott zu stehen. Das waren die beiden ersten Menschen, Adam und Eva. Und wir wissen, dass sie nicht treu zu Gott standen. Und damit stürzten sie sich selbst und diese ganze Welt in ein Chaos aus Sünde, aus Elend, aus Leid. Und in dieser Welt lebten auch die Jünger. Ja, und wie Adam und Eva waren sie in diesem Garten und dann kam der Druck, die Anfechtung und sie hielten nicht stand und knickten ein. Schwache, Schwache oder Schwache ohne Stärke. Wir hatten im ersten Punkt die Juden, den Hohen Rat. Ja, wir haben auch gesagt, auch die waren schwach, aber wenigstens sehen die stark und toll aus. Ja, die haben Schwerter und die haben Stöcke und die haben einen Prozess und die kriegen das alles hin. Die absoluten Loser der Geschichte sind die Jünger. Völliges Versagen auf ganzer Linie. Und jetzt im dritten Punkt wollen wir uns Jesus angucken. Der schwache Starke. Wisst ihr, bei oberflächlichem Lesen erscheint Jesus als der Schwächste von allen. Machtlos ausgeliefert an Menschen, die ihn grundlos gefangen nehmen, in einem lächerlichen Schauprozess aburteilen, und am Ende unseres Abschnitts, damit endet es, Vers 65, ihn bespucken und schlagen. Der Prophet Jesaja hatte 700 Jahre vorher prophezeit in Jesaja Kapitel 53 über diesen Jesus. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Ja, er war jetzt nicht jemand, den man angeguckt hat und gedacht hat, wow. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Ja, das war Jesus damals vor Augen. Unansehnlich, machtlos, schwach. Keiner wollte mehr was mit ihm zu tun haben. Und doch ist Jesus der Einzige, der wirklich weiß, was passiert. Jesus ist in diesem Moment der Einzige, der hinter die Kulissen guckt, der weiß, was hier abgeht. Das klingt vollkommen seltsam, wenn man das so liest. Aber wenn wir das ganze Bild betrachten, dann wird es deutlich. Einige Zeit vor seinem Tod sagt er einmal über sich selbst: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Und wenn ihr mal in unser Kapitel schaut, in Vers 42, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Vermutlich sagt Jesus hier: Leute, steht auf, die haben gerade wieder geschlafen zum dritten Mal, er weckt sie auf und sagt: Steht auf, lasst uns gehen. Und vermutlich sagt er: Lasst uns dem Judas und seinem Trupp entgegengehen. Jesus wusste, dass die da jetzt gleich ankommen, und anstatt wegzurennen oder anstatt zu sagen: Ich gucke jetzt mal, was passiert, geht er los. Jesus geht ganz bewusst in den Tod. Das hat er alles unter Kontrolle, das ist alles Absicht. Wir denken, Jesus hätte die Kontrolle verloren. Aber er hat den Verrat vorausgesagt. Er hat vorausgesagt, dass die Jünger ihn verlassen werden. Vers 49 am Schluss heißt es: Damit die Schriften erfüllt werden. Und in Vers 27, ich hatte das eben schon gesagt, zitiert er den Propheten Sacharja, dass die Jünger ihn verlassen werden. Und genau das passiert dann auch. Jesus hatte immer wieder in den Evangelien seinen Tod vorausgesagt. Er wusste alles und hatte alles unter Kontrolle. Ja, und wenn es jetzt hier in unserem Kapitel öfter heißt, dass sie ihn beherrschten, dann wirkt es wie Ironie. Johannes berichtet in seinem Bericht von dieser Gefangennahme, dass Jesus den Soldaten freiwillig sagte, dass er es ist, den sie suchen. Ja, Judas verrät ihn zwar, aber Jesus sagt: Ich bin's eh, ich hätte es euch auch so gesagt. Und als er das gesagt hat, wisst ihr, was passiert ist? Die sind erstmal alle wie tot zu Boden gefallen. Und dann wieder aufgestanden. Ja, und als Petrus dann einem Soldaten das Ohr abschlug, müsst ihr euch mal die Situation vorstellen. Die Jünger haben wahrscheinlich gedacht: Ach du meine Güte. Haben wahrscheinlich die zwei Schwerter, die sie hatten, irgendwie verteilt oder so. Dachten: Was passiert jetzt? Geht gleich der Trupp voll auf uns los, macht uns kalt. Der Trupp wusste nicht so genau, was er machen soll. Vermutlich, weil sollte er jetzt Jesus gefangen nehmen oder jetzt seine Jünger bekämpfen oder was? Keiner wusste so richtig. Jesus nimmt das Ohr und heilt es. Ja, Jesus war der, der die Kontrolle hatte, die ganze Zeit. Auch wenn sich die Juden mit ihren Schwertern und Stöcken einbildeten, es sei andersrum. Warum ließ er das alles mit sich machen? Und der Grund dafür liegt wieder im anderen Garten. Im Garten Eden hatten Adam und Eva ein Gebot: Esst nicht von dem Baum, und sie hielten nicht stand. Sie brachen das Gebot und versklavten sich und alle Menschen mit ihnen unter die Sünde. Und deswegen war Jesus in dem zweiten Garten. Ja, er hätte ja gehen können, er hatte alles unter Kontrolle. Er hätte einmal mit dem Finger schnipsen können und alle Soldaten mit Stöcken und Schwertern wären tot umgefallen. Er hätte gesagt: Ich bin's, die wären umgefallen wie tot. Stattdessen hätte er auch einfach dafür sorgen können, dass sie tatsächlich tot umfallen. Aber er tat es nicht. Adam und Eva sollten im ersten Garten treu sein und waren's nicht. Jesus musste im zweiten Garten nicht treu sein, aber er wollte es sein. Er gab seine Herrlichkeit auf, er gab seine Allgegenwart auf und lebte ein größtenteils erbärmliches und hartes Leben, weil du nicht treu bist, wie Adam und Eva nicht treu waren, war er treu für dich. zitiere nochmal der Propheten Jesaja, Kapitel 53, wo das alles vorausgesagt ist. Dort lesen wir, wir hielten ihn für bestraft, diesen Jesus, und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ja, in anderen Worten, man guckt sich das an und denkt sich, was für ein schwacher Typ. Der hat echt verloren. Und dann schreibt Jesaja weiter, doch, ja, doch, es ist ganz anders. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, aber der Herr warf unsere aller Sünden auf ihn. Jesus blieb standhaft und trug so unsere Sünde, unsere Untreue, unser Weglaufen. Die Tatsache, dass wir nicht anders sind als die Jünger und nicht anders sind als Markus. Und sein Tod war kein Zeichen von Schwäche, denn in seiner Stärke machte er sich schwach, um uns wieder in seine Gemeinschaft zu holen. Was passierte weiter? Jesus wurde von dem Hohen Rat gezerrt, falsch beschuldigt. Er sagte nichts. Ja, ich weiß nicht, wie ihr so seid. Eigentlich bin ich so ein ganz ruhiger Typ. Aber was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn jemand was über mich behauptet oder mir einen Vorwurf macht, wofür ich nichts kann. Ja, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, das und das lief nicht so, dann bin ich entweder, ja, hat er recht, okay, ja, entschuldige ich mich jetzt oder bin ich jetzt sauer oder beleidigt. Aber wenn mich jemand falsch beschuldigt, dann werde ich richtig sauer. Dann kann ich nicht meinen Mund halten. Wisst ihr, niemals in der Weltgeschichte, wirklich niemals in der Weltgeschichte, zu keinem Zeitpunkt, an keinem Ort, geschah schlimmeres Unrecht als in diesem Prozess. Der Vorwurf war ja, Jesus, du brichst das Gesetz Gottes so sehr, dass du dafür sterben musst. Und das warf der Hohe Rat dem einzigen Menschen vor, der jemals gelebt hat und niemals auch nur ein Gesetz gebrochen hat. Und gleichzeitig brachen sie das Gesetz Gottes am laufenden Band. Ja, sie logen die ganze Zeit, sie sprachen falsches Zeugnis und sie töteten ihn, um nur wenige Beispiele zu nennen. Und Jesus hatte in dieser Situation die Stärke zu schweigen. Wie der Jesaja. Jesus wurde misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Und dann stellte sich ihm der hohe Priester in den Weg und stellte ihm diese eine entscheidende Frage: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Die Antwort von Jesus ist: Ich bin's. Ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Und das reichte für das Todesurteil. Ja, wir haben hier Jesus verraten von den Jüngern, verlassen von allen anderen, verleumdet von falschen Zeugen und verurteilt vom jüdischen Gericht. Verraten, verlassen, verleumdet, verurteilt von Menschen, die ihr eigenes schönes Reich bauen wollen, wo Jesus doch nur nervt. Und dagegen setzt Jesus sein Reich. Ja, ein Reich, das sehr schwach aussah. Später, als Jesus dann vor dem römischen Statthalter Pilatus stand, sagte er zu ihm: Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, wäre mein Reich von dieser Welt, wollte ich hier so ein richtiges Königreich mit Palast und so aufbauen, dann hätten meine Jünger gekämpft, damit ich nicht den Juden ausgeliefert werde. Aber du, Pilatus, mein Reich ist ganz anders. Ich habe ganz andere Interessen. Das ist nicht die ganze Geschichte von Gottes Reich. Als der hohe Priester ihn fragte, ob er der Christus sei, da sagte er nicht nur, ich bin's, sondern er fügt noch etwas hinzu in Vers 62. Er sagt, und ihr werdet mich sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen in den Wolken des Himmels. Jesus spricht hier von dem Tag, wenn er ein zweites Mal wiederkommen wird, also der auch für uns noch in der Zukunft liegt. Und seine Botschaft ist: Lieber hoher Priester, lieber hoher Rat, ich bin tatsächlich ein König. Ich sehe zurzeit total schwach aus. Ich sehe nicht wie ein König aus, das weiß ich auch. Das ist Absicht, weil ich für alle, die gerne Könige wären, jetzt sterben werde. Aber eines Tages werde ich wiederkommen. Und das wirst auch du erleben. Und dann werde ich aussehen wie ein König. Dann werde ich nicht nur aussehen wie ein König, dann werde ich aussehen wie der König der Könige, denn ich bin der König der Könige. Und dann wirst du dich verneigen müssen, egal was du jetzt beschließt, egal wie stark du dich fühlst. Es wird der Tag kommen, da bin ich nicht nur der König, der alles unter Kontrolle hat, aber total schwach aussieht, sondern dann bin ich der starke Starke.
Na, das erste Mal, als Jesus kam, da kam er schwach und lag in einer Krippe und er endete noch schwächer am Kreuz. Aber beim zweiten Mal wird er in Stärke kommen. Und dann wird das Reich Gottes auch tatsächlich sichtbar stärker sein als alle Reiche dieser Welt. Und dann wird es ein Ende haben, dass das Reich dieser Welt die Feinde Gottes so stark aussehen und sie Jesus zu beherrschen scheinen. Aber Jesus brachte das Reich Gottes in diese Welt. Und zur Zeit noch, bevor Jesus ein zweites Mal wiederkommt, sieht das Reich Gottes genauso schwach aus wie Jesus selbst. Und das ist auch der Grund dafür, warum Jesus uns für die Zeit jetzt nicht verheißen hat, dass wir alle ein tolles Leben im Palast von Gott leben, sondern dass unser Leben, bis Jesus ein zweites Mal wiederkommt, gepflastert ist mit vielen Problemen, mit vielen Leiden, mit vielen Schwierigkeiten. Und dabei geht es uns als Christen hier in Deutschland noch relativ gut. Ja, wir merken nicht so viel davon, dass es für Christen schwierig ist. Ja, wir werden manchmal in der Schule vielleicht schief angeguckt, aber sonst. Aber Statistiken sagen, noch nie wurden in der Geschichte der Menschheit so viele Christen verfolgt, wie in diesem Jahr zur Zeit. Sie bezahlen mit Schikanen, mit sozialer Ausgrenzung, mit Folterungen und manchmal sogar mit ihrem Leben dafür, dass sie zu dem starken, schwachen König gehören. Genau wie er stehen sie vermutlich vor Gerichten, die mit ihnen irgendwelche lächerlichen Schauprozesse machen, wenn sie überhaupt einen Prozess machen und sie nicht gleich erschießen. Aber wisst ihr was? Jesus hatte nicht nur sein eigenes Leiden völlig unter Kontrolle, sondern er hatte auch unsere Schwierigkeiten völlig unter Kontrolle. Jesus sprach nicht viel über die Gemeinde, als er hier auf dieser Erde war. Das haben dann später die Apostel für ihn gemacht. Aber eine Sache sagte er über uns. Ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und wisst ihr, was an diesem Satz so krass ist? Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle. Also anscheinend ist die Gemeinde nicht so weit weg von den Pforten der Hölle. Das ist, was er damit sagen will, ja? Das, dort, wo Gemeinde ist, da ist auch immer der Feind, da ist auch immer das Reich dieser Welt, da ist auch immer das Interesse da, dass die Gemeinde, dass sich die, die zu Jesus gehören, nicht weiter ausbreiten. Aber Jesus sagt, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus sagt nicht, meiner Gemeinde wird es immer gut gehen auf dieser Erde. Er sagt, was auch immer passiert, sie wird nicht untergehen. Wisst ihr, viele Christen in den letzten 2000 Jahren haben ihr Christsein mit dem Leben bezahlt und sind Jesus auch in diesem Punkt ganz konkret nachgefolgt. Und die Gemeinde gibt es trotzdem immer noch, 2000 Jahre später. Wir könnten kurz sagen, das Christentum sieht sehr schwach aus. Es ist aber sehr stark, weil es einen König hat, der sehr schwach aussah, aber in Wirklichkeit sehr, sehr stark ist. Wisst ihr, es gibt viele Kriege in dieser Welt und die meisten Kriege sind schwer zu gewinnen. Ich habe auch mal gelesen, dass es zurzeit so viele Kriege gibt wie noch nie in der Menschheitsgeschichte vorher. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und dann gibt es so Organisationen wie die UNO und die versuchen, diese Kriege zu beenden. Das wird sehr, sehr schwierig sein. Und wenn man einen Krieg beendet hat irgendwo, dann fangen gefühlt zwei andere woanders an.
Das Böse in dieser Welt zu besiegen, das ist sehr, sehr schwierig. Und das wird uns Menschen nie gelingen. Aber es gibt jemanden, der es noch schwieriger zu besiegen. Und das ist Jesus. Viele haben es versucht in der Weltgeschichte, wie der Hohe Rat damals. Alle sind daran gescheitert, weil er unbesiegbar ist. Die gute Nachricht für dich heute Morgen ist, wenn du zu diesem König gehörst, dann bist du auch unbesiegbar. Amen.